ein ergreifendes Lied und du hast es uns so schön ergreifend gespielt. Ich musste trotzdem eben ein bisschen lachen. Oh, wie verlangt mein Herz nach mir, stand da. Und ja, irgendwie man kann so ein Lied singen und wie ist das so? Nach wem verlangt unser Herz? Da sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema. Ja, liebe Gemeinde, ich muss euch sagen, es ist soweit. Gestern war Abendgottesdienst und ich hatte meine Bibel mitgebracht. Dachte mir schon, ich bin nicht so ganz sicher, habe zur Not dieses Utensil dabei gehabt. Und ich zeige es jetzt einfach nur mal. Ich habe mir meine Predigt jetzt groß genug ausgedrückt, gedruckt. Aber es geht schon ein bisschen besser. Also, dass ihr da nicht komisch guckt, ne? Und ich habe so gedacht, dieses Utensil, das ist sehr hilfreich. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel reingucke, kann ich euch nicht mehr so richtig sehen. Das ist dann alles so unscharf. Und die Brillenträger, die kennen das ja. Ihr habt euch daran gewöhnt. Unser eins hadert noch so ein bisschen damit. Aber ich sag euch, welche Brille du auf der Nase hast, das macht was aus, was du siehst. Und das ist auch mit Bibeltexten so. Mit welchem Text, mit welcher Brille guckst du einen Bibeltext an? Und ich muss sagen, ich habe mich beim Lesen und der Beschäftigung mit dem Bibeltext nicht so richtig entscheiden können. Was ist so meine Perspektive? Wie gucke ich auf diesen Text? Wen habe ich da vor allem vor Augen? Und eine Botschaft an unterschiedliche Menschen ausgerichtet, macht was völlig anderes draus. Die Situation, in der du eine Sache sagst, zum Beispiel, reiß dich mal zusammen, kann mal sehr angemessen sein, aber in der falschen Situation besser nicht. So, und ich habe jetzt bei diesem Predigttext für heute zwei unterschiedliche Gruppen gehabt und konnte mich nicht entscheiden. Deshalb dachte ich, ich predige das einfach für beide Gruppen. Erst die eine und dann die andere Gruppe. Die eine Gruppe, das sind diejenigen, die das mit Gott und dem Glauben nicht so haben. Vielleicht sind sie dem nie so wirklich näher gekommen, sind nie tiefer eingestiegen in die Bibel, haben da so wenig Basiswissen, gar nicht unbedingt dagegen, aber so Mitgebrachte. So, ja. Ich denke an die Frau aus China, die eine Weile zu uns kam und die dann irgendwann sagte, ich steig aus, ich komme nicht wieder. Und dann haben wir sie gefragt, warum denn? Ja, ihr singt da dem König, eben ja auch, ich bete an den König. Und ehrlich gesagt, ich bin froh, jetzt hier in der Demokratie zu sein. Und in einer Kirche, wo der König angebetet wird, bin ich raus. Und dann haben wir erklärt, mit König meinen wir in dem Fall Gott. Wir loben eine bestimmte Seite an Gott. Aber auch das hat ihr nicht so wirklich gefallen. Aber sie war interessiert, aber da war sie raus. So, und ich denke an Menschen wie Sie, die Interesse haben, aber die wenig Basiswissen haben und die dann auch schnell mal sagen, da bin ich kritisch. So, und die zweite Gruppe, das sind die Fortgeschrittenen. Die meisten hier wahrscheinlich im Raum, die schon wissen, wo der Hase langläuft, wenn sie nur den Text hören. Wir gucken mal ein bisschen genauer hin. Jetzt für uns alle erstmal den Predigttext aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10, ab Vers 25. Ihr könnt das hier nachlesen und weil das heute eine sehr biblische Predigt wird, könnt ihr immer nachlesen und mir hinterher sagen, war alles Quatsch, was du gesagt hast. Dann ist das ganz okay. Lukas 10. Da kam ein Schriftgelehrter und wollte Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn, Lehrer, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus fragte zurück, was steht im Gesetz? Was liest du? Der Schriftgelehrte, also der kennt sich aus im Gesetz. Mit Gesetz ist das, was wir Altes Testament nennen, gemeint, die fünf Bücher Mose und die Propheten und die Schriften. Und der antwortete, da steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das kann der so abspulen. Ist gar nicht so ganz einfach, wenn man die ganze Bibel liest, das so auf den Punkt zu bringen. Aber Lukas stellt uns das so dar, da sind die beiden einer Meinung. Jesus sagte zu ihm, du hast richtig geantwortet. Halte dich daran und du wirst leben. Aber der Schriftgelehrte wollte sich verteidigen. Deshalb sagte er zu Jesus, wer ist denn mein Mitmensch? Jesus beantwortet die Frage mit einer kleinen Geschichte. Er erwiderte, Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus bis aufs Hemd und schlugen ihn zusammen. Dann machten sie sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, als er zu der Stelle kam. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Aber dann kam ein Samariter dorthin, der auf der Reise war. Als er den Verwundeten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und pflegte ihn. Am nächsten Tag holte er 2 Silberstücke hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Pflege den Verwundeten, wenn es mehr kostet, werde ich dir geben, wenn ich wiederkomme. Was meinst du, nun also wieder an den Schriftgelehrten gewandt, wer von den dreien ist dem Mann, der von den Räubern überfallen wurde, als ein Mitmensch begegnet? Der Schriftgelehrte antwortete: der Mitleid hatte und sich um ihn gekümmert hat. Da sagte Jesus zu ihm: dann geh hin und mach es genauso. Soweit der Text. Den loten wir jetzt heute nicht in seiner ganzen Tiefe aus, sondern zunächst, wie versprochen, das Grundlegende. Und entscheidet gern, zu welcher Gruppe ihr so gehört. Man muss keine Kapazitäten des Gehirns beanspruchen für Stellen, die nicht für einen gedacht sind. Zunächst mal geht es hier also im Text um die Frage: wie kriege ich das ewige Leben? Und man könnte übersetzen: wie finde ich Frieden? Jesus, wie wird Leben heil? Jesus, hast du was zu diesem Thema zu sagen? Wie wird Leben gut? Wie kann das Leben gelingen? Es gibt so viel Mist, so viel Unheil, so viel Unfrieden. Und da würde ich jetzt gerne mal wissen, hast du dazu was zu sagen? Welchen Beitrag könntest du dazu liefern? Wenn ich dich jetzt mal fragen kann, wie wird mein Leben gut? Und Jesus kommt jetzt nicht mit Spezialwissen, was noch niemals jemand gehört hätte. Zu einem ganz großen Geheimnis. Jesus kommt mit einer Gegenfrage. Was lehrt dich denn deine Religion? Der Frager ist Jude, wie Jesus selbst. Sie sind zu Hause in der Bibel. Was steht denn da? Fragt Jesus. Was ist der Kern? Ja, das ist leicht, sagt der Mann. Gott lieben mit allem, was ich bin und hab, und genauso meinen Mitmenschen. Gut, sagt Jesus. Dann ist das ja geklärt. Du fragst nach dem guten, gelingenden Leben. Und das ist dir selbst beantwortet. Unzerbrechliches Leben, liebe Gott und deinen Mitmenschen und deinen Nächsten für dich selbst. Das ist hilfreich für dich und alle anderen. Jetzt könnte eigentlich schon Schluss sein, aber dann hätten wir unser schönes Gleichnis nicht. Man kann nämlich darüber ja schon genug nachdenken. Der Mann sagt: naja, so weit, so gut. Aber geht's nicht vielleicht doch noch ein bisschen konkreter? Wie kann ich mir das vorstellen? Gott lieben, meinen Mitmenschen lieben. Inwiefern macht das Leben gut oder besser? Und jetzt erzählt Jesus von einem, der geschlagen wird, geprügelt wird. Halbtot lässt man ihn liegen. Da ist er nun, hilflos. Und jetzt könnte man sagen, so ist das Leben. So fühlt sich das manchmal an. Du wirst geschlagen von Mitmenschen, man tut dir weh und da liegst du nun, hilflos. Warum ist das so? Wird hier nicht gesagt, aber manchmal ist das eben so. Da liegt ein Leidender und dann sollte er doch Hilfe finden. Da liegt ein Schreiender, dessen Schreie sollten doch nicht verhallen. Da liegt einer mit Schmerzen, da sollte doch einer eingreifen. Und da gibt es Leute, die sehen weg, die helfen nicht, die wenden sich ab. Unvorstellbar eigentlich, aber es gehört zur Wahrheit mit dazu. Das erleben wir ständig und wir brauchen ja nur an unser eigenes Herz gucken, dann merken wir, so ganz anders sind wir auch gar nicht. Lieber einen Schritt schneller. Was könnte mir jetzt drohen, wenn ich in die gleiche Situation komme? Vielleicht sind die Räuber noch irgendwo. Wer wollte das verurteilen? Aber da kommt einer, der hilft. Der sieht die Wunden und der schaut nicht weg. Der sieht ganz genau hin. Und er ist gerührt, nicht abgestoßen. Er fragt nicht lange, sondern er packt zu. Liebe chinesische Freundin, lieber Gottsucher, lieber Frager oder Mensch, der du gar nicht so viel weißt, so handelt ein Mensch nach Gottes Herzen, von innerem Erbarmen. Er packt, er kann gar nicht anders, er ist bewegt, Aber das ist noch mehr. Das ist nicht nur so ein Idealbild des Menschen. Und wir können alle ja sagen, ach ja, Mensch, wenn wir doch alle viel mehr ein bisschen so wären, wäre auch schön eigentlich das Leben dann. Wäre schön. Das auch. Aber es ist zugleich ein Bild von Jesus selbst. Das ist eine Beschreibung, so denke ich, so handle ich. Und deshalb wundern sich Menschen manchmal über mich. Jesus ist der, der Gott mit allen Fasern seines Herzens liebt. Und der seine Mitmenschen mit allen Fasern seines Herzens liebt. Und die Christen sagen, an Jesus sehen wir, wie Gott in Wahrheit ist. Und das bedeutet, wenn wir leiden, wenn wir geschlagen sind vom Leben, dann wendet er sich nicht ab. Er liebt. Er kniet sich nieder. Er wäscht. Er richtet auf. Er führt uns einen guten Weg. Und du kannst niemals sagen, ich bin ihm zu dreckig, ich bin ihm zu weit weg, zu entfernt, weil er aus Erbarmen zusammengebacken ist. Und wie gesagt, die Christen sagen, so hat Gott sich gezeigt in dieser Welt. So ist Gott. Und das bedeutet, Gott ist nicht zuerst da für die Alleswisser, für die Alleinkönner, für die allzeit Glücklichen. Jesus hat sich den Gescheiterten zugewandt, denen, die am Boden liegen, denen, die nicht mehr wissen, wie es weiterging. Das bedeutet, traue dich Gott, deine Wunden zu zeigen. Erlaube ihm, dir unter die Arme zu greifen. Und wenn es sein muss, schrei um Hilfe, streck dich nach ihm aus, der hält das aus. Dafür ist Jesus gekommen, für dich und für mich. Und wenn du das mal so erlebt hast, wie er zu dir kommt und sich zu dir kniet in deinen Staub, dann verändert dich das. Dann guckst du anders auf die Welt und deine Mitmenschen. Das ist dann der zweite Teil. Jetzt erstmal etwas Musik. Also ein zweiter Blick auf unseren Text mit einer anderen Brille, mit einer anderen Perspektive, gefragt aus der Perspektive derer, die mit Gott leben wollen. Die fragen, wie geht das denn? Unser Gleichnis wurde nämlich ursprünglich von Jesus an diese Adresse erzählt. Es wird einem Gläubigen gesagt, der soll was verstehen, der soll einen Schritt im Glauben weiterkommen. Und Jesus verunsichert diesen Mann. Er sät Zweifel. Was meine ich damit? Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Und wir haben eben diese Frage gewürdigt, eine gute Frage. Was hast du zu sagen dazu, Jesus? Wie komme ich echtes, gutes Leben von Gott geschätzt, bejaht, verewigt, unzerbrüchlich? Da ist aber eben dieser kleine, feine Zusatz, er sagte das, um Jesus auf die Probe zu stellen. Das heißt, er weiß das schon. Er ist sich sicher, die Antwort zu kennen. Unser Mann ist erfüllt von festen Überzeugungen. Für sich selbst ist ihm das klar, richtig und falsch, schwarz und weiß, drinnen und draußen. Das weiß der Mann. Er hat da so sein Koordinatensystem. Aber er ist sich nicht ganz sicher, wie sich das nun im Blick auf Jesus verhält. Und da fragt er doch mal lieber nach. Siehst du das denn auch noch so, biblisch? Ich muss euch gestehen, ich habe im Laufe meines Lebens Menschen immer wieder solche Fragen gestellt. Und es ist mir sehr unangenehm. Und ich bekomme selber auch zuweilen solche Fragen gestellt. Ich habe so mein Koordinatensystem, hast du es auch? Und davon mache ich dann abhängig, ob du drinnen bist oder draußen. So ungefähr stelle ich mir das vor. Jesus antwortet aber auf diese Frage nicht, sondern er gibt eine Gegenfrage. Und die ist für unseren Gelehrten einfach. Was steht in der Bibel? Ja, also das kann er. Unser bibeltreuer Freund sagt, ja klar, in der Bibel steht, wir sollen Gott mit jeder Faser unseres Herzens lieben und entsprechend auch unseren Nächsten wie uns selbst. So lässt sich das Gesetz zusammenfassen in der gelebten Liebe. Das ist die Mitte der Schrift. Und wenn man schon mal diesen Konsens hat, da ist schon ganz viel gewonnen. Gut, sagt Jesus, du weißt Bescheid, dann ist deine Frage ja geklärt. Leb das einfach. Aber hier hakt der Mann ein. Liebe, Liebe, Nächster, Nächster, ja, so leicht ist das nicht. Wo fängt Liebe an? Wo hört das auf? Soll ich jetzt alle lieben? Ja, da fallen mir aber welche ein. Taliban, Mörder, Kinderschänder, ja. Hä? Siehst du selbst, was das für ein Problem ist. Wenn jetzt jemand Gottes Wort mit Füßen tritt. Und die Welt ist groß. Egal, wo die Menschen herkommen, jeden lieben, ich meine, das muss irgendwo Grenzen haben. Ein bisschen konkreter für mich. Und die Frage ist gut. Und ich habe die auch oft. Und ich kann sie richtig, richtig gut verstehen. Es muss doch irgendwo aufhören mit der Liebe. Irgendwo muss doch Schluss sein. Und ich kann manchmal nicht mehr, wenn ich die Bilder in den Nachrichten sehe und denke, jetzt soll ich die Bilder mit Empathie und Mitgefühl sehen, so wie Gott das vermutlich sieht. Das macht mich manchmal fertig. Und es wäre doch auch schön, irgendwie sagen zu können, das geschieht dir recht. So, ja, also wenn man Mist baut in seinem Leben und dann mal sagen zu können, das geschieht dir recht. Irgendwo muss das doch mal erlaubt sein. Wo bin ich zuständig zu helfen? Und wann kann ich auch mal sagen, geht mich nichts an? Aber Jesus gibt unserem frommen Frager keine Sicherheiten. Er gibt dem keine Antworten, von denen der erfahren könnte, ach so, um den muss ich mich kümmern und um den dann nicht. So eine Art Fahrplan. Ja, hast Mittagspause von 13 bis 14 Uhr oder irgendwie um die musst du dich kümmern und um die auch nicht. Sowas kriegt der Mann nicht. Stattdessen kommt Jesus mit seiner Geschichte. Und er stellt alles, aber auch wirklich alles auf den Kopf. Da liegt er nun, der unter die Räuber gefallene. Er hört Schritte. Hoffnung keimt auf. Und erst recht, als er erkennt, ein Priester. Ein Mann Gottes, einer von den Guten, einer, der das Richtige glaubt und lebt und verkündigt. Aber der geht weg. Der geht weiter. Wie kann das sein? Wie kann ausgerechnet der an ihm vorbeigehen? Gott sei Dank. Wieder Schritte. Wie der Erste genau an seiner Kleidung zu erkennen, ein Levit. Der Erste war ein Priester. Und wie der Erste wahrscheinlich auch von Geburt an Gott geweiht. Unterwiesen in der Heiligen Schrift, von klein auf. Du kannst dich nicht entscheiden für diese Berufe, da wirst du hineingeboren. Das ist eine Sache der Bestimmung. Vermutlich ist er gerade von dem Tempel auf dem Weg nach Hause. Dort hat er Dienst getan, 1 bis 2 Wochen im Jahr. Es gab zu viele Priester und Leviten, die mussten das Jahr irgendwie aufteilen. Zurück zu seinem zweiten Beruf. Sein Weg führt ihn an einer Unglücksstelle vorbei, auch jetzt bald bei der Familie. Und der Mann denkt verständlicherweise, jetzt wird mir doch geholfen. Aber auch der Levit geht vorbei. Und vielleicht sind einige von uns ein bisschen empört, wenn wir uns nicht zu sehr schon dran gewöhnt haben und fragen, wie kann das sein? Wie bequem sind diese Menschen? Wie selbstverliebt? Das ist doch unerhört. Die werden ihrer Aufgabe nicht gerecht. Haben die denn alles vergessen, was sie gelernt haben? Nein, haben die nicht vergessen. Im Gegenteil. Die kennen ihre Aufgabe ganz genau. Die sind zu Hause in der Bibel. Im dritten Buch Mose ist es ganz klar geregelt, wie Priester und Leviten sich zu kleiden haben, was sie zu tun haben und was sie zu lassen haben. Wie sie sich reinigen sollen, um zwischen Gott und den Menschen zu stehen. Zwei Sphären und bestimmte Dinge passen da nicht rein. Blut macht unrein. Tod ist ja nicht ausgeschlossen, dass der Mensch stirbt, macht unrein. Es gibt so mehrere Stufen der Verunreinigung, ungekämmte Haare, mit Schimmel in Berührung kommen, Aussatz, irgendwelche körperliche Makel. Aber Menschenblut und Tod, das ist so auf der Skala von 1 bis 10 ungefähr 9 und 10. Kein anderer Beruf hat so eine klare Grundlage in der Bibel wie Priester und Levit. Wie gesagt, für den Beruf kannst du dich nicht entscheiden. Du wirst von klein auf geprägt, dein Leben lang vorbereitet auf deine Aufgabe. Und das Wort ist eindeutig. Tod und Blut machen dich unrein. Und wenn du dich um diesen Menschen jetzt kümmerst, dann kannst du erstmal nicht mehr in den Tempel. Und die beiden tragen vermutlich ihre Gewänder. Und Blut auf dem Gewand, da kannst du das Gewand wegschmeißen. Und stell dir mal einen Priester vor mit einer Leiche auf dem Rücken. Mit deiner Geschichte zeigt Jesus ein Dilemma auf. Wenn es hart auf hart kommt, wie soll sich dann Liebe zu Gott und den Mitmenschen äußern? Machen wir uns klar, ich habe das ja schon gesagt, die Bibel ist Maßstab für den Priester und den Leviten. Es ist die Bibel, die ihr Gewissen bestimmt. Und möglich, dass sie mit sich gerungen haben. Ist jetzt vielleicht doch Hilfe angesagt oder ist die Berufung höher zu achten? Aber im Ergebnis gehen sie vorbei. Und wer wollte sie dafür verurteilen? Und aber dann kommt ja dieser dritte Wanderer. Und das setzt dem Ganzen nun die Krone auf. Eine echte Zumutung. Man kennt das aus der Gleichnisgattung. Der eine handelt so, der zweite so, aber der dritte. Und normalerweise könnte man jetzt denken, da kommt ein Priester, kommt ein Levit. Und jetzt kommt jemand aus einem einfachen Volk. Der hat diese ganze Bildung nicht. Und er hilft. Das wäre was zum Nachdenken gewesen. Aber jetzt kommt ein Samaritaner. Das ist einer, von dem man sich unbedingt fernzuhalten hat. Auch er übrigens an seiner Kleidung sofort zu erkennen. Aber dieser Anblick löst bei Juden Entsetzen aus. In jedem Gottesdienst zur Zeit Israels wurden die Samaritaner, zur Zeit Jesu wurden die Samaritaner verflucht. Das ist Teil der Liturgie. Da herrscht eine heiße Feindschaft zwischen Juden und Samaritanern. Man verachtet sich gegenseitig. Da kommt ein Ungläubiger, ein Verfluchter. Auch in Samaria hat man Teile der Heiligen Schrift für die 5 Bücher Mose. Aber die Lieben, das muss man sich mal vorstellen. Die verachten den Tempel. Das Haus Gottes verachten die. Und die beten Gott da auf irgendeinem Berg an. Ja, das sind Abgefallene. Die haben sich abgewandt von Israel. Die haben falsche Wege beschritten, einen falschen Kult begonnen. Mit denen hat man nichts gemeinsam. Machen wir uns klar, was Jesus erzählt. Erst kommen zwei Vertreter Israels, Priester des Höchsten, und die versagen. Und dann kommt ein Feind Gottes, ein Feind Israels, und ausgerechnet der lässt sich bewegen. Und er unterbricht seine Reise, er macht seine Hände schmutzig, er kniet nieder, gibt Wasser und Wein, gibt seinen Esel, lässt Geld springen und hilft, während die anderen weiterziehen. Und Jesus überlässt die Pointe seinem Gesprächspartner. Und wer hat sich hier wie ein echter Mitmensch verhalten? Wer hat gezeigt, was ewiges Leben ist? Leben, das hinausweist über den Tod. Er quetscht es wahrscheinlich nur hervor. Der sich gekümmert hat. Dann geh, mach's genauso, sagt Jesus. Bis eben wusste er noch, was richtig und falsch ist. und wer auf der richtigen Seite steht und wer auf der falschen. Es war ihm alles klar gewesen. Nun wird ihm einer als Vorbild vor Augen gestellt, der einfach handelt, der sich berühren lässt. Eine verrückte Geschichte. Eine, die wirklich die Grenzen verrückt zwischen heilig und unheilig, zwischen richtig und falsch, zwischen gut und böse. Und ich glaube, von dieser Verrücktheit sollen wir uns anstecken lassen. Amen.